Herzlich willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses. Mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück. Maximalversorgung und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, ich bin Jasmin Fromm und schön, dass ihr dabei seid hier bei der Lauschvisite. Hier in diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen und Experten des Klinikums Osnabrück über ihre Fachbereiche. Bei dem Gespräch, da lernen wir gemeinsam Neues über die jeweiligen Bereiche des Klinikums und auch über die Gäste persönlich. Für diese Folge habe ich mich mit Daniel Obermeier und Alexander Rosendahl zusammengesetzt. Die beiden sind Betriebsleiter der Servicegesellschaft Klinikum Osnabrück, die Dienstleistungen für das Klinikum erbringt. Herr Obermeier ist dabei die Leitung der Speiseversorgung und Herr Rosendahl die Leitung des Versorgungsdienstes. Das Gespräch mit den beiden, das bekommt ihr jetzt zu hören. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Rosendahl und Herr Obermeier. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns im Aufnahmestudio sind.
Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie beide arbeiten ja in der Servicegesellschaft des Klinikums Osnabrück. Und Sie, Herr Obermeier, sind zuständig für das ganze Essen, was im Klinikum ausgegeben wird. Was machen Sie da ganz genau?
Also ich bin der Betriebsleiter von der Servicegesellschaft, federführend für die Speisenversorgung zuständig und den gesamten Lebensmitteleinkauf, heißt die Abteilung Konferenzservice, Gastronomien, Menüassistenz, Zentralküche und die Diätassistenz fallen in meine Zuständigkeit und ich bemühe mich mit meinem Team jeden Tag die Patienten, Kollegen und Kollegen und Gäste mit leckerem Essen zu verwöhnen.
Okay, gehen wir einmal die einzelnen Aspekte durch, die Sie gerade genannt haben. Einmal der Konferenzservice. Was genau versteckt sich dahinter?
Der Konferenzservice ist der Service, den wir allen internen und externen anbieten, die bei uns im Klinikum Veranstaltungen haben, Vorlesungen haben oder auch Mitarbeiter, die Jubiläen feiern, ja, die da in irgendeiner Weise Unterstützung, Kaffee, Tee, Gebäck, Brötchen, eine leckere Suppe oder ja, alles an Wünschen, die Kollegen haben, quasi versuchen wir zu erfüllen.
Und Gastronomie?
Das ist einmal die Kaffeebar im Eingangsbereich und die Mitarbeiterkantine.
Was wird dann da angeboten?
In der Kaffeebar versorgen wir über Brötchen, Kuchen und kleinen Mittagssnacks Patienten, Besucher und auch Mitarbeiter. In der Kantine oben versorgen wir die Mitarbeiter mit Frühstück als Buffet, also über Brötchen, Aufschnitt, Marmeladen, verschiedene Joghurts und. Über die Mittagsversorgung, also gibt jeden Tag eine Auswahl aus mindestens 3 Gerichten. Das heißt, wir haben grundsätzlich eine vegetarische Linie dabei, wir haben eine Vollkostlinie oder eine Linie mit Schwein und eine Linie ohne schweinische Produkte. Das heißt, unsere Kollegen, die vielleicht auch Moslems sind, können sich da bei uns auch gut und lecker verpflegen, glaube ich.
Dann ist der nächste Punkt, den Sie gerade einmal angesprochen hat, die Menüassistenz. Da hatten wir Frau Böhnisch auch in der Vergangenheit schon mal hier. Die hatte erzählt, dass sie auch mal in der Menüassistenz gearbeitet hatte und hatte kurz erklärt, dass es darum geht, dass sie zu den Patientinnen und Patienten gehen und fragen, was sie gerne haben möchten. Ist es genau das, diese Menüassistenz?
Genau. Die Menüassistenz ist die Schnittstelle zwischen der Zentralküche und den Patienten, wo es darum geht, die Wünsche der Patienten möglichst gut zu erfassen. Natürlich haben wir im Krankenhaus auch immer so ein bisschen das Problem, dass wir auf die verschiedenen Kostformen achten müssen oder den Gesundheitszustand der Patienten, sodass nicht unbedingt immer alles machbar ist, was wir gerne machen würden.
Und dann die Zentralküche. Das ist wahrscheinlich ja so das Herzstück von dem Ganzen, wo Sie arbeiten. Wer genau arbeitet da und wie sieht da so der Arbeitstag aus?
Also in der Zentralküche haben wir Diätassistenten, unsere Köche, die Küchenhilfen, die in der Bandportionierung und der Vorbereitung arbeiten, unser Lagerist, unsere Mitarbeiter aus der Spülküche.
Und Ihr Arbeitstag, wie sieht der dann aus?
Ich versuche das ganze Tagesgeschehen zu koordinieren, die Einkäufe zu koordinieren, zu gucken, dass alles da ist, was wir brauchen, die entsprechenden Kalkulationen dazu, sodass wir unsere Budgetierung auch einhalten. Ja, und eigentlich versuche ich mehr oder minder die meiste Zeit des Tages den Ablauf zu managen, sodass wir einen ruhigen Betriebsablauf haben, dass alles geschafft wird, die Mitarbeiter möglichst stressfrei durch den Arbeitsalltag kommen.
Und legen Sie dann auch manchmal selbst Hand an bei den Kartoffeln und bei den Nudeln, oder?
Das kommt auch vor, nicht so häufig. Die Zeit ist dafür auch nicht unbedingt da. Allerdings, wenn Not am Mann ist, krankheitsbedingte Ausfälle oder und wirklich eine Hand gebraucht wird, damit die Patienten verpflegt werden, ja, auch dann stehe ich noch in der Küche.
Und wie viele Patientinnen und Patienten werden dann so tagtäglich im Klinikum versorgt?
Also wir produzieren am Tag so 2.500 Essen im Klinikum, aufgeteilt auf Frühstück, Mittag und Abendessen. Ja, aus den verschiedensten Kostformen heraus dann oder Menülinien in der Zentralküche haben wir für die Patienten eigentlich drei Grundmenülinien. Das ist die Vollkost, die leichte Vollkost und ein vegetarisches Essen, was quasi das Herzstück oder den Kern unseres Speiseplans darstellt, wo dann viele Ableitungen rausgemacht werden. Ganz wichtig zu sagen ist vielleicht auch, dass die leichte Vollkost so das klassische Krankenhausessen vielleicht ist, weil es eigentlich schon die erste Sonderkostform ist, die wir im Programm haben. Heißt, jeder, der im Klinikum aufgenommen wird, wird erstmal eine leichten Vollkost angelegt, bekommt diese zum Essen, wo wir die ersten problematischen Lebensmittel quasi ausklammern. Das heißt, wir haben keine Zwiebeln in den Produkten, wir haben keinen Knoblauch drin. Also die blähenden Komponenten werden da eigentlich komplett vernachlässigt. Wir braten nicht scharf an, sodass auch wenig Röstaromen da sind. Wir salzen sehr wenig, also eigentlich alles das, was den klassisch guten Geschmack ausmacht, den wir kennen, den versuchen wir zu vermeiden, damit es möglichst bekömmlich ist für die Patienten. So, und dadurch ist leider die leichte Vollkost nicht das leckerste Essen. Und am Rande meine Empfehlung, wenn Sie die Möglichkeit haben, wählen Sie zwischen der Vollkost oder dem Vegetarischen, das ist einfach schmackhafter.
Aber gibt es dann trotzdem noch irgendwas, was Sie machen, damit das Essen dann nicht ganz so langweilig und trocken schmeckt?
Ja, natürlich. Also wir versuchen alles, was irgendwie die Kochtechnik hergibt, noch aus den Produkten rauszukitzeln. Das so ein bisschen zu kontrollieren, haben wir täglich um 11 eine Verkostung von den Lebensmitteln, die wir in der Patientenverpflegung im Angebot haben. Heißt, alle Sonderkostformen, die irgendwie abgeleitet werden, also jegliche Komponente, die irgendwie produziert worden ist, wird von uns dann noch einmal gegenverkostet, so dass man da Nuancen der Veränderung quasi auch so ein bisschen in die Rezeptur bringen kann. Zur Verkostung sind unsere Köche, Diätassistenten, wir von der Betriebsleitung mit dabei oder auch Kollegen aus dem Haus, die einfach mal Interesse haben, Logopäden oder unsere Klinik Höhn und Fischens im Haus, so dass wir viele Einflüsse quasi sammeln können und Anregungen sammeln können, um uns stetig zu verbessern.
Und die Speisen, die werden dann im Klinikum selbst gekocht?
Die Speisen werden im Klinikum selbst gekocht. Wir kochen nach dem Cook-and-Chill- und Cook-and-Freeze-Verfahren. Heißt, wir kochen die Produkte, kühlen sie runter, um sie dann kalt zu verteilen, zu portionieren in der Bandportionierung. Hat den Vorteil, dass wir eine möglichst gute Qualität an den Patienten kriegen. Dadurch, dass wir ein Flächenkrankenhaus sind, also in die Breite gebaut sind und lange Wege haben, allein die Bandportionierung mit 2 Stunden, wo eine Warmportionierung eigentlich gar nicht wirklich funktionieren kann. Also der Brokkoli wäre in einer Warmportionierung bei unserer Hausgröße grundsätzlich kalt und grau beim Patienten. Und das wollen wir vermeiden und das vermeiden wir dadurch, dass wir halt alles kochen und runterkühlen, so dass wir es kalt portionieren und dadurch haben wir die Möglichkeit, je nach Stationswunsch, wann die Essenszeiten sind, auch das Mittagessen so dann just in time auf der Station zu regenerieren, dass die Patienten eine möglichst gute Qualität haben, ernährungsphysiologisch alle Vitamine möglichst erhalten bleiben, sodass eine gute, gesunde Genesung von unserer Seite nichts im Wege steht.
Und aufgewärmt auf der Station wird das dann mit einem Wärmewagen?
Das ist ein Regenerierwagen, genau, das ist eine Kontakthitze. Das heißt, durch die Glosche, die auf dem Teller ist, erzeugen wir durch die Flüssigkeiten, die in den Soßen sind oder in den Produkten selber, so eine kleine Schwasenbildung. Und dadurch erreichen wir quasi ein schonendes Erwärmen der Produkte, ja, ganz ohne, dass man irgendwie einen Backofen dafür braucht. Es schwitzt sich langsam sozusagen durch den Teller warm. Ganz schonend, geht über 50 Minuten die Regeneration. Also da kann man sich schon vorstellen, dass es wirklich ganz langsam mit der Wärmeverteilung geht. Und das letzte i-Tüpfelchen des Garens übernimmt eigentlich dann so die Regeneration bei uns.
Ist schon echt faszinierend, was so ein Wagen dann kann.
Ja, das ist schon Technik.
Und habe ich das gerade richtig verstanden, dass die Stationen dann selbst auswählen können, wann das Essen fertig sein muss und der Wagen dann dementsprechend eingestellt wird?
Genau, richtig. Also die Stationen sagen uns eigentlich, wann es in ihren Arbeitsablauf passt, sodass wir dann die Regenerationsbox, die jeweils auf den Stationen hängt, die wird da technisch so vorinstalliert, dass der Wagen, der angedockt wird, eigentlich nur noch die Heiztechnik hat, aber der Computer quasi, der das Erwärmen berechnet, der ist auf der Wand installiert, also das ist so eine kleine Steuerbox, ja, die im Prinzip alle Parameter auch aus dem Wagen dann nochmal anzeigt, sodass man eine Kontrolle hat, hat alles funktioniert, ist der Wagen passend angesprungen, dass die ersten warm werden.
Und wie kommt der Wagen dann von der Küche zu der Station?
Das macht unser Hol- und Bringedienst im Haus. Die machen auch beispielsweise die Wasserverteilung für uns. Genau, das machen die Kollegen.
Und sind Sie derjenige, der zuständig ist für die Speiseplanerstellung?
Auch das liegt federführend bei mir, genau. Das liegt allerdings nur federführend bei mir. In Wirklichkeit macht das eigentlich das gesamte Team, was auch so die Verkostung macht. Das heißt, unser Koch, unser Produktionsleiter von der Zentralküche, wir beiden. Wir haben alle irgendwie unseren Einfluss, dass wir sagen, das sind gute Produkte. Der Speiseplan wird besprochen in den einzelnen täglichen Verkostungen, die wir haben. Wo wir dann sagen, das Produkt ist gut. Oder wenn wir neue Produkte einfach mal ausprobieren, kommen die halt auch da das erste Mal zum Testen. Wir haben halt in der Küche den gleichen Regenerationswagen wie auf den Stationen, sodass wir wirklich auch sagen können, das Essen, was wir hier für uns, für die Küche machen, ist das gleiche, was der Patient kriegt. Und ja, so auch sehen, dass wirklich die Parameter beim Regenerieren richtig sind.
Und Sie essen das Essen dann auch in Ihrer Mittagspause?
Ich esse das auch in meiner Mittagspause, ja. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, ich esse es sogar wirklich gerne. Finde, dass wir mittlerweile wirklich schon bei der Menge, die wir kochen, wenn wir uns jetzt die leichte Vollkost nicht angucken, schon einen gewissen Restaurantcharakter von der Essensqualität auf jeden Fall auch bieten können.
Welche Patientinnen und Patienten müssen denn diese leichte Vollkost essen?
Das sind erstmal grundsätzlich alle Patienten, die neu aufgenommen werden. Das heißt, es ist automatisch auch eine Menülinie ohne Schwein, sodass unsere muslimischen Bürger, die im Klinikum aufgenommen werden, auch definitiv sich bei uns vernünftig verpflegen können. Bekommen tun es nachher alle, die es einfach brauchen, weil der Körper sagt, ich brauche ein bisschen was Leichteres.
Und bei diesem Cook and Freeze ist es ja meistens nur das Mittagessen, was auf diese Art und Weise hergestellt wird. Wie sieht das beim Frühstück aus? Was können die Patientinnen und Patienten sich da aussuchen?
Frühstück haben wir ganz klassisch vom Brötchen übers Körnerbrötchen, das Roggenbrötchen, Brot in drei verschiedenen Variationen. Dann Aufschnitt haben wir Mortadella, die Salami, also grundsätzlich Marmeladen, Konfitüren, Butter, Margarine. Ja, eigentlich alles, was man klassisch kennt. Bis hin zum Müsli. Und der Joghurt beim Frühstück darf nicht fehlen. Das frische Obst ist es eigentlich alles grundsätzlich anwählbar. Die Schnittstelle zu den Menüassistenten ist da ganz wichtig, dass die Wünsche von den Patienten auch wirklich ganz klar definiert bei uns ankommen, weil nur so können wir sie quasi glücklich machen.
Das stimmt. Und Sie, Herr Rosendahl, essen Sie auch zwischendurch mal Mittag von dem leckeren Essen, das Herr Obermeier dann zubereitet oder organisiert hat?
Also ich esse genauso jeden Tag das Essen. Und zwar aus dem einfachen Grunde schon, weil wir jeden Tag die Verkostung von allen Essen machen. Also nicht nur die Vollkost, die ganz besonders lecker schmeckt, sondern auch die leichte Vollkost, die immer noch sehr gut schmeckt. Und das ist das, was Herr Obermeier eben sagte. Wir sind da mit den Diätassistentinnen, dann eben teilweise auch mit Logopäden, Clinical Nutritions und allen, die im Krankenhaus mit Ernährung zu tun haben. Manchmal auch einfach nur mit Menschen, die Interesse daran haben. Was bieten die denn da an? Und da wird das Essen, das jeden Tag zu den Patienten kommt, auch jeden Tag von uns allen verkostet und besprochen. Teilweise auch einfach nur die Konsistenz des Dysphagiekost oder das Aussehen der Kartoffeln, die Größe, die Festigkeit, wie auch immer. Also ja, auch ich esse das jeden Tag.
Mir ist ehrlich gesagt noch nicht ganz klar geworden, warum Sie jetzt ganz genau das jeden Tag probieren müssen.
Okay, es geht darum, dass Sie jetzt sagen, dass ich in der Reinigung bin und was macht der in der Küche? Dafür müssten wir einmal in die Historie gehen. Die Servicegesellschaft ist 2009 gegründet worden mit einem Kooperationspartner, einem Caterer zu 49% und 51% im Klinikum. Ein paar Monate danach bin ich als Küchenleiter angefangen. Nochmal 3 Jahre später, im Jahr 2013, haben wir einen Koch gesucht und das Glück gehabt, dass der Herr Obermeier sich beworben hat. Das ging dann relativ schnell, dass der Caterer, dass man sich da getrennt hat, dass man einen neuen Caterer dann nicht mehr als Kooperationspartner, sondern nur noch als Berater geholt hat. Und auch von dem hat man sich getrennt und da brauchten wir einen stellvertretenden Küchenleiter. Und da bot sich Herr Obermeier einfach an, weil er sich in den Jahren auch schon entsprechend gezeigt hatte, dass es sehr sinnvoll ist und gut. Im Mai haben wir beide uns eigentlich vorgedrängelt und haben bei der Geschäftsführung gesagt, es wird eine Nachfolge für die Reinigung gesucht. Wir würden das gerne tun. Und seitdem sind wir eben als, nennen wir es Kooperationspartner, also wir sind als Leitung der Servicegesellschaft, dem Prokuristen und der Geschäftsführung untergeordnet. Und wir vertreten uns gegenseitig. Also Herr Obermeier weiß genauso wie ich, welche Räumlichkeiten zu reinigen sind und wie. Und ich weiß eben auch, wie das Essen schmecken soll und muss. Und wir teilen uns auch noch ein Büro. Also wir leben voneinander.
Und Herr Rosendahl, Sie, wie Sie gerade auch schon angesprochen haben, sind ja mehr oder weniger für die Reinigung am Klinikum zuständig. Wie sieht dann meistens so Ihr Arbeitstag aus und wie fängt der an?
Ja, es gibt da so zwei Möglichkeiten. Das eine ist nämlich der Arbeitstag so, wie er geplant ist. Ganz klassisch plane ich, zur Arbeit zu kommen, mir einen Kaffee zu holen, E-Mails zu checken und Termine, die sowieso anstehen, einzugehen. Geregelt wird das dann vom Unvorhersehbaren. Also ich komme dahin, will mir einen Kaffee holen und mir wird dann als erstes gesagt, diese Maschine läuft nicht, der Mitarbeiter ist nicht gekommen. Ja, und so ist es dann einfach so, dass man erstmal auf die Mitarbeiter eingeht, dann eben auch eben auf die Gegebenheiten. Selbstverständlich, wenn da eine Reinigungsmaschine nicht läuft, gut, da kann man zur Not immer noch mit der Hand reinigen. Wenn die Spülmaschine nicht läuft, muss man sofort reagieren. Also erstmal selber gucken, dann unsere Techniker kommen lassen und dann womöglich eben auch Techniker von externen, die dann Ersatzteile mitbringen. Prinzipiell ist es eigentlich so, dass es so wie der Plan ist. E-Mails checken, gucken, was Neues anliegt, Termine eingehen, Planungen. Im Augenblick sind wir mal wieder bei einer relativ großen Planung, weil Umbauten geplant sind. Und das schiebt man dann eigentlich so dazwischen. Das ist dann teilweise auch wirklich so, dass man dann sagen muss, so, ich muss das jetzt hier abbrechen, weil ich habe gleich einen Termin. Und da haben wir auch beide in allen Funktionseinheiten, ob das nun das Facility Management ist, also die IT, die Geschäftsführung, Prokuristen, Controlling, Pflegedirektion. Wir müssen mit allen Bereichen kommunizieren, weil wir der Bereich sind, der alle Bereiche betrifft.
Das ganze Klinikum muss ja auch gereinigt werden.
Ja, dringend. Jeden Tag. Also auch da haben wir verschiedene Gruppen, kann man sagen. Das ist der Reinigungsfunktionsdienst, der, wie der Name dann sagt, Funktionsräume und Funktionsbereiche reinigt, die nicht 24 Stunden am Tag von Patienten benötigt werden, also ambulante Bereiche. Und dann natürlich auch Flure, öffentliche WCs, teilweise auch an Außenanlagen, dass da die Mülleimer geleert werden. Eben der Bereich der direkten Stationsversorgung, in denen jeden Tag jedes Zimmer gemacht werden muss. Dann haben wir Nachtdienste, Spätdienste. Spätdienste haben dann auch feste Einheiten. Also ich sag mal, ein medizinisches Versorgungszentrum, das um 17 Uhr zumacht, wird dann anschließend gereinigt, damit die am nächsten Morgen auch wieder in sauberen Räumen weitermachen können. Und der Nachtdienst macht dann Bereiche, die unvorhergesehen sind. Also was in der Notfallaufnahme ist, wenn da Schockräume benutzt werden. Radiologie, die auch für Notfälle dann nachts mitarbeitet. Kreißsaal, natürlich, auch da kann man schlecht terminieren. Ja.
Da braucht man dann aber auch eine ganze Menge an Mitarbeitenden, wenn man so viel und so alles jeden Tag reinigen muss. Wie viele sind das dann?
Da haben wir ungefähr halbe. Die SGKO hat insgesamt 160 Mitarbeitende. Und davon sind circa 80 in der Speisenversorgung und 80 in der Reinigung. Die sind natürlich nicht immer alle da. In der Reinigung, die Stationen beispielsweise werden von 8 bis 11/2 jeweils gereinigt. Da sind überwiegend Teilzeitkräfte. In den Funktionsdiensten, die da den ganzen Tag arbeiten, sind Ganztagskräfte. Eine Bettenaufbereitung haben wir noch, wo 3 bis 4 Teams pro Tag circa 120 Betten am Tag neu aufbereiten, desinfizierend. Ja, man braucht eine ganze Menge Menschen. Also insgesamt haben wir fast 100 Menschen jeden Tag da. Speisenversorgung und Reinigung.
Das ist eine ganz schöne Menge. Und was muss man beachten, wenn da so ein Bett neu gemacht wird?
Es müssen alle Liegeflächen, die Matratze bzw. auch unter der Matratze desinfizierend gereinigt werden. Das Bettgestell, die Räder, die Matratze selbst. Und dann wird sie neu bezogen. Und nach dem Beziehen wird sie nochmal abgedeckt, damit auch nicht wieder irgendwas draufkommen kann.
Was ich auch gehört hatte, war, dass die Kopfkissen gewaschen werden müssen. Ist das richtig?
Die Bettdecken auch. Alles, wo ein Patient Berührung mit hat, wird gewaschen. Außer die Matratze, die aber auch in einer abwaschbaren Hülle ist und die kann man dann desinfizierend reinigen.
Wobei ich aus Erfahrung spreche, wenn ich sage, dass Kopfkissen durch sowas dann doch ganz schön schnell hart werden können.
Das macht man 4-5 Mal und dann braucht man ein neues Kopfkissen.
Da müssen aber ganz schön häufig dann neue Kopfkissen gekauft werden.
Und neue Decken und neue Matratzen, ja.
Um Gottes Willen. Wie viele Kopfkissen werden dann da so pro Monat gekauft?
Muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so den Überblick für.
Okay. Und es gibt ja auch prophylaktische Desinfektionsmaßnahmen, die betrieben werden, um Krankheitserreger einzuschränken im Krankenhaus. Was wird da dann so gemacht?
Prophylaktisch machen wir da eigentlich gar nichts, weil alle Flächen, die benutzt werden und alle Zimmer, in denen Patienten sind, werden täglich desinfizierend gereinigt. Kann man Prophylaxe nennen, weil wir machen es sowieso, aber es sind dann tatsächlich alle Bereiche. Der Unterschied ist eigentlich, wenn ich jetzt tatsächlich weiß, es ist ein infektiöser Patient auf dem Zimmer, dann ziehen die Mitarbeiter, die da reingehen, sich entsprechend an, damit sie geschützt sind, weil die Flächen werden sowieso desinfiziert, wie in allen anderen Räumen auch.
Das heißt, was alles wird dann desinfiziert? Die Türklinke, das Bettgestell?
Türklinke, also ja, das Bettgestell, so weit wie man da normal dran kommt. Normalerweise nur entweder, wenn was passiert ist mit dem Bett oder den Patienten. In der Geriatrie können Sie sich sicherlich vorstellen, dass da mal was vorkommt. Aber sonst eigentlich nur beim Patientenwechsel. Und ansonsten die Oberflächen, Türklinken, genau, die Bäder mit den Waschbecken und den WCs, die Nachttische, ein Tisch, der im Zimmer steht, also all das wird desinfizierend gereinigt. Selbstverständlich für jeden Bereich ein eigenes farblich markiertes Tuch. Rot für WC, gelb für Waschbecken, blau für die Oberflächen im Zimmer. Also sollten Sie mal in einem Krankenhaus sein, weil das ist überall das Gleiche, und es kommt jemand mit einem roten Lappen und putzt über Ihren Tisch, dann sollten Sie sich Gedanken machen.
Da muss ich das nächste Mal drauf achten, wenn ich mal im Klinikum bin oder generell in einem Krankenhaus. Und welche Hilfsmittel kommen dann so zum Einsatz bei der Reinigung? Also Wischmopp wahrscheinlich, dann Wischtuch, wie Sie gerade schon gesagt haben, in den unterschiedlichen Farben.
Also jetzt für die normale Unterhaltsreinigung, so die tägliche Reinigung, durchwischen, abputzen, sind das Möppe und Putztücher. Alles andere, was an Schrubbmaschinen benutzt wird, das ist dann, für Sonderreinigung, oder es gibt auch noch Schrubbwagen, mit denen die Flure abgefahren werden können, für große Flächen. Aber damit kann man nicht ins Zimmer.
Von wie vielen Wischmops und Tüchern reden wir dann jetzt? Wie viele gibt's da?
Also für die Reinigung der Zimmer, die reine Patientenzimmerreinigung, was so rund 800 Zimmer pro Tag sind, brauchen wir circa 1000 Mops und 1500 Tücher. Dann kommen die Funktionsbereiche dazu und die großen Flächen, die Sonderreinigung, die Bauchreinigung. Also ja, es sind sehr, sehr viele und die müssen jeden Tag gewaschen werden.
Und wie unterscheidet sich dann so eine Reinigungsarbeit im Klinikum oder generell in einem Krankenhaus von der, die man so bei sich zu Hause macht? Außer, dass es jetzt täglich ist, was ja wahrscheinlich nicht alle unbedingt machen.
Genau, das ist der Unterschied. Zu Hause macht man das so, dass man sich wohlfühlt. Da kann es sicherlich auch mal vorkommen, dass jemand mit dem gleichen Tuch, mit dem man das Küchenwaschbecken geputzt hat, auch über den Esstisch putzt. Aber ansonsten ist es wirklich so, der eine fühlt sich wohl, wenn man sieht, in meiner Wohnung wird gelebt. Der andere fühlt sich nur wohl, wenn nirgendwo ein benutztes Glas auf dem Tisch steht und bloß kein Staub auf den Schränken. Das ist das persönliche Wohlfühlambiente, was man sich da schafft. Und im Krankenhaus gibt es feste Regeln. Es gibt sogar einen Weg, auf dem die Patientenzimmer gereinigt werden. Es gibt einen quasi Fahrweg, wie der Mob durch das Zimmer geht, damit man alle Bereiche erreicht. Und das muss tatsächlich so sein, damit jedes Zimmer mit der gleichen Qualität gereinigt ist und nicht so wie der eine, der sich zu Hause wohlfühlt, wenn gelebt wird, zu dem anderen, der alles picobello haben will. Bei dem einen funktioniert es einfach nicht, weil nicht alles geputzt wurde, und der andere wird nicht fertig, weil er jetzt doch nochmal die Lichtleiste machen muss, die er eigentlich erst morgen machen muss, weil es laut Plan halt nur alle 2 Tage ist.
Haben Sie diese Art und Weise festgelegt, wie das Zimmer sauber gemacht wird?
Nein. Wie gesagt, wir machen das gerade seit Mai. Und das Klinikum wird da am Ort am Finkenhügel seit 1991 gereinigt. Und vorher, als der Standort Stadtkrankenhaus noch in der Stadt gewesen ist, ist da auch schon gereinigt worden. Und diese Wege und Anweisungen gibt es schon sehr, sehr lange.
Was für Reinigungsmittel werden dann am Klinikum verwendet? Werden dann auch etwas, ich würde jetzt mal grünere oder umweltfreundlichere Reinigungsmittel, werden die verwendet?
Ja, also egal in welchen Bereichen im Klinikum, sind wir bemüht, so nachhaltig wie möglich zu sein. Und bei den Reinigungsmitteln, wir versuchen, die über möglichst kurze Wege ins Klinikum zu bekommen. Und sie sind alle ausschließlich nachhaltig und biologisch abbaubar. Es ist aber trotzdem immer noch Chemie.
Ja, muss es ja auch sein. Aber kurze Wege heißt was? Dass Sie von einem Hersteller hier aus der näheren Umgebung kommen, oder?
Ja, der Lieferant kommt aus Weilenhorst.
Was mir gerade noch eingefallen ist, ich habe gehört, dass in der Küche oder generell in Krankenhäusern wohl des Öfteren mal so Kleinigkeiten aus der Küche geklaut werden. Kleine Gabeln, kleine Löffel, kleine Tassen. Haben Sie das auch schon mal bemerken können, Herr Obermeier?
Ich will jetzt nicht sagen, dass sie geklaut werden.
Oder dass sie zumindest abhanden
kommen. Also verschwinden tun oftmals kleine Löffel. Das ist aber ein gastronomisches Grundproblem. Irgendwie ist der kleine Löffel, glaube ich, dafür prädestiniert, dass er sehr schnell beim Absortieren auch irgendwie wohl im Müll landet. Was natürlich nicht so sein soll, aber irgendwie ist der kleine Löffel so das Grundprodukt, was stetig irgendwie zu wenig da ist.
Also glauben Sie nicht, dass es als Souvenir mit nach Hause genommen wird nach Krankenhausbesuch?
Ich glaube und weiß eigentlich sehr sicher, dass Krankenhaus Geschirr dadurch, dass es ein magnetisches Geschirr ist, damit es im technischen Reinigungsablauf besser fungiert, nicht so schön ist und nicht so das Besteck ist oder der Löffel ist, den man als Souvenir zu Hause sich irgendwie übers Sofa hängt. Nein, also da wird es mit Sicherheit nicht dran liegen.
Und bei Tellern und Tassen, wie oft muss da irgendwas Neues bestellt werden? Nicht, weil es unbedingt was geklaut wird, sondern weil es einfach kaputt geht.
Also wir bestellen die so in 500er Stück Waren und ich würde sagen, alle 2 Monate steht dann da eine Palette, wo eben Teller, Tassen oder Bestecke, das sind dann auch eher 1000er Stück Waren, ne?
Definitiv also eine große Zahl. Wie sieht das denn bei Ihnen aus mit einer Herausforderung? Was ist denn so das Schwierige jeden Tag in der Küche? Wahrscheinlich ja dann die ganzen Essenssachen zuzubereiten, weil es ja so eine große Anzahl ist.
Eine Herausforderung ist auf jeden Fall, dass wir 3-mal am Tag zur richtigen Uhrzeit Patienten mit leckerem Essen versorgen. Das heißt, wirklich 3-mal am Tag sind wir so gut wie punktgenau zeitgleich auf den Stationen und das ist eine Herausforderung, die nicht unbedingt in allen Bereichen im Klinikalltag oder im Normalalltag normal ist. Vor allen Dingen, was wir nicht vergessen dürfen, jeder Patient, jeder Mitarbeiter bei uns im Haus kennt sich mit Essen aus. Wir müssen alle regelmäßig essen und somit sind wir irgendwie alle Spezialisten auf dem Gebiet. Und da Patienten glücklich zu machen oder alles punktgenau passend fertig zu haben, ist eine Herausforderung, aber eine routinemäßige Herausforderung für uns.
Eine Herausforderung, der Sie gewachsen sind und die Sie auch sehr gut gemeistert haben.
Alle, die in diesen Bereichen arbeiten, weil wenn man sich das so überlegt, wir tun das ja unter allen Umständen. Auch wenn die Spülmaschine ausgefallen ist und Mitarbeiter fehlen, ist immer für alle Patienten rechtzeitig das Essen da.
Die Stadt im Schneechaos versinkt.
Auch das.
Lieferanten nicht liefern können oder wir Probleme haben beim Ausliefern in unsere Klinik am Casinopark. Wir schaffen es trotzdem 3-mal am Tag, die Patienten mit Essen zu versorgen. Und da haben wir ein bisschen Glück gehabt, aber das können wir. Und das können wir aber auch nur, weil alle, die bei uns arbeiten, in der Küche oder in der Reinigung oder wo auch immer, allgemein, glaube ich, im Klinikum oder in allen Krankenhäusern, einfach auch mitziehen. Es geht um nicht uns, sondern es geht um die, die bei uns liegen müssen, weil sie irgendwelche Probleme haben, Erkrankungen oder zumindest nicht gerne da sind, wo sie sind, sondern lieber zu Hause bei ihrer Familie werden.
Habe ich das gerade richtig verstanden, dass Sie noch eine andere Klinik in Georgsmarienhütte beliefern?
Die Klinik am Casinopark, die gehört ja mit zum Klinikum und auch die Patienten versorgen wir mit Essen genauso wie auch die Hautklinik am Finkenhügel. Auch die versorgen wir mit Essen. Also alles, was am Gesundheitscampus am Finkenhügel eigentlich mit Essen zu tun hat, ist in unserer Zuständigkeit oder auch Reinigung.
Das heißt, Sie sind dann mit dem PC mit denen verknüpft und fahren dann das Essen nach dem Wunsch, den Sie überliefert bekommen haben, dann darüber? Oder wie funktioniert das?
Es funktioniert nach dem gleichen Prinzip, wie es im Klinikum selber auch funktioniert. Es wird dann halt nicht über den Hol- und Bringedienst ausgeliefert, sondern wird dann halt noch auf den LKW verladen und dann per LKW nach Georgsmarienhütte oder dann, weil es auf dem Weg liegt, halt auch zur Dermatologie, zur IDM gefahren.
Und das ganze eingefrorene Essen.
Cook and freeze.
Cook and freeze, so hieß es. Das wird dann eingefroren darüber gefahren oder ist schon warm?
Nein, also grundsätzlich fahren wir alles kalt rüber. Kalt heißt, wir fahren es bei 3 Grad Minimum rüber. Der größte Anteil, den wir im Klinikum produzieren, ist Cook and Chill. Das heißt, runtergekühlt auf 3 Grad. Cook and Freeze kommt nur ganz vereinzelt zum Einsatz. Außer der Lebensmittel aus dem Dysphagie-Sektor. Das heißt, alle Patienten mit Schluckstörungen werden bei uns über das Cook-and-Freeze-Verfahren quasi verpflegt. Hat damit zu tun, dass wir die Dysphagie-Produkte komplett eigenständig im Haus herstellen. Heißt, wir garen die Gemüsesorten, die Fleischsorten ganz konventionell, pürieren sie und bringen sie anschließend wiederum in Form. Dysphagie-Kost ist die klassische Breikost sozusagen für alle Patienten, die irgendwelche Schluckbeschwerden, Mund-Rachen-Bereich und haben. Und ja, also wir bringen sie in Form. Und somit sieht nachher nicht der Rinderbraten und der Brokkoli und der Kartoffelpüree aus wie ein großer Matschebrei, sondern die Patienten haben wieder ein Stück Braten, was in der Konsistenz und im Mundgefühl halt ist wie ein pürierter Braten. Der Brokkoli sieht wieder aus wie ein Brokkoli, weil wir ihn passend wieder in Form bringen. Das heißt, das Auge ist in dem Bereich ja auch mit. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben vielleicht einen Schlaganfall gehabt, wissen, dass Sie einfach nur noch zukünftig Breikost kriegen, dann macht Essen keinen Spaß mehr. Und ganz wichtig ist uns und auch den Kollegen von der Diätassistenz oder allgemein auch die Kollegen aus dem Ernährungssektor, dass ein orales, leckeres Essensgefühl dabei wieder entsteht. Also wir wollen nach Möglichkeit möglichst viel und oft oral ernähren und nicht mit irgendwelchen Sonderkosten und Packs und künstlicher Ernährung kommen, weil Essen ist Lebensqualität und das wollen wir auch unseren Patienten wiedergeben.
Einen pürierten Brokkoli wieder in Form eines Brokkolis bringen, das klingt spannend. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das?
Das funktioniert eigentlich ganz klassisch. Sie garen den Brokkoli. Es gibt dann einen großen Pürierer bei uns, der das Ganze wieder klein häckselt, sodass keine Stückchen mehr entstehen, dass es ein ganz feines Mousse quasi ist. So, und dieses Mousse geben Sie in spezielle Formen. Arbeiten wir mit Santan und verschiedensten Bindemitteln auf natürlicher Weise oder Pektine, die wir zugeben, dass auch ein bisschen Ballaststoffe wiederum da sind. Wir versuchen das Essen möglichst originalgetreu wieder aufzubauen und geben es wieder in eine Form, sodass wir das Ganze dann, also den eingeformten Brokkoli, der aus einem klassischen Förmchen quasi kommt, einfrieren und den geben wir gefroren wieder auf den Teller, sodass er dann beim Regenerieren auftaut und da natürlich auch die passende Konsistenz Wärme hat. Also es garantiert bei uns, dass alle Gerichte hygienisch einwandfrei erwärmt werden, dass sie über ihre 72,5 Grad erwärmt werden, sodass eventuell eingeschlichene Keime auch nochmal wieder abgetötet werden.
Also Sie müssen sich das vorstellen wie früher im Sandkasten mit den Förmchen. Nur etwas professioneller aus Silikon. Und wie Herr Obermeier schon sagte, es werden dann auch Proben ins Labor geschickt, damit wir uns auch sicher sein können, dass die Keimbildung zumindest mal im gesundheitlich vertretbaren Rahmen ist. Weil ganz ohne, dass sich Keime bilden, kann man keine Lebensmittel herstellen oder weiterverarbeiten.
Und Herr Rosendahl, im Bereich Reinigung, wie sieht's da aus mit Herausforderungen? Da gibt's, ist doch bestimmt auch nicht so einfach, das ganze Klinikum jeden Tag zu reinigen. Welche Herausforderungen gibt's da?
Eigentlich sind da die großen Herausforderungen, dass man Ausfälle von Mitarbeitern kompensiert. Weil ansonsten, das ist tatsächlich ein relativ routinierter Ablauf. Und es sind einfache Aufgaben. Nein, also in der Reinigung kommen keine zusätzlichen Herausforderungen. Bisher sind keine zusätzlichen Herausforderungen gekommen. Wir machen es ja noch nicht so lange.
Was haben Sie denn davor eigentlich gemacht? Ja, bevor Sie hier am Klinikum angefangen haben.
Nach meiner Ausbildung zum Koch bin ich in verschiedenen Gastronomien gewesen. Habe dann, als ich Papa geworden bin, festgestellt, dass ich meinen Sohn eigentlich nur schlafend sehe. Weil man in der Gastronomie halt über Mittag und in die Nacht rein arbeitet. Und da gab sich die Möglichkeit, dass ich in einem Krankenhaus dann zufällig auch noch als Küchenleiter anfangen konnte. Bin da 1992 gewechselt, habe dann bei verschiedenen Caterern gearbeitet. Hatte auch noch das Glück, dass ich bei einem Caterer, nennen wir es mal, in Mitteleuropa arbeiten konnte. Also ich war in Österreich, Italien, in der Schweiz und in ganz Deutschland beratend tätig und konnte da die Mitarbeiter bezüglich der Ernährung nach der Deutschen Gesellschaft für Ernährung schulen und bin dann später über ein Altenheim in Osnabrück im Klinikum gelandet.
Muss doch dann aber eine ganz schöne Umstellung gewesen sein, von einem Restaurant bzw. dieser Beraterfunktion dann direkt zum Klinikum und so ein Riesenhaus mit so vielen Mahlzeiten jeden Tag dann da.
Okay, also die Beraterfunktion, da war ich beispielsweise auch im Zentralklinikum.
Ach so.
In Wien. Die machen da, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 4.500 Essen, also 12.000 Mahlzeiten am Tag. Da war ich natürlich nur beratend, aber auch beratend sieht man, was in der Küche passiert. Mhm. Und ich bin ansonsten auch regelmäßig als Küchenleiter in verschiedenen Krankenhäusern, Reha-Kliniken, Altenheimen gewesen. Also da habe ich eigentlich alles durchlaufen, was man so machen kann.
Sind also gut vorbereitet am Klinikum angefangen?
Ja.
Seit wann sind Sie dann jetzt ganz genau am Klinikum?
2010.
Und Sie, Herr Obermeier?
Ja, ich habe klassisch meine Ausbildung gemacht. Ja, nicht ganz klassisch. Ich habe sie im Südkreis als Verbundausbildung gemacht.
Ausbildung zum Koch?
Ausbildung zum Koch, genau. Ja, das war eine Verbundausbildung, damals aus den Westerwieder Bauernstuben, dem Paulusheim hier in Osnabrück und dem Haus Höpke. So hatte ich quasi die Möglichkeit, in meiner Ausbildung schon alle gastronomischen Bereiche kennenzulernen. Also aus dem klassischen à la carte, Bankett bis zur Großküche. Ja, bin danach im Haus Höpke hängen geblieben im Südkreis. Das Haus Höpke hat sich in der Zeit so ein bisschen gewandelt, von der klassischen Pension bis zum heutigen Vier-Sterne-Hotel. Danach bin ich auf Meister gegangen nach Regensburg, habe meinen Küchenmeister gemacht und den diätetischen Koch. Bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, habe das gute 3,5 Jahre gemacht und ja, bin dann über einen kurzen Abstecher nach Aachen zum Klinikum nach Osnabrück gekommen. Und das eigentlich, weil meine Familie hier lebt und ja, ich eigentlich mit einer Familienplanung angefangen war und oder wir mit einer Familienplanung angefangen waren. Und ja, die Großküche da eigentlich die Möglichkeiten bietet, dass man, so wie Alexander das schon sagte, die Familie auch wirklich mal sehen kann und nicht nur schlafend.
Wann sind Sie dann abends zu Hause oder nachmittags?
Also aktuell bin ich irgendwo so spätestens 15, 15.30 zu Hause. Dafür morgens allerdings auch schon irgendwo um 6 Uhr im Klinikum.
Wann klingelt dann morgens der Wecker?
Ja, so 4:30, 4:45.
Um Gottes Willen. Und bei Ihnen, Herr Rosendahl? Wann fängt da so Ihr Arbeitstag an?
Ähnlich? Also mein Arbeitstag beginnt in der Regel irgendwann zwischen 5 und 9, hat dann aber auch wieder was mit den Kindern zu tun. Das ist jetzt gerade mal, nennen wir es mal eine Phase. Aber ja, das ist völlig unterschiedlich. Also der Arbeitstag in der Küche fängt um 5:30 an, der Arbeitstag in der Reinigung fängt um 6 Uhr an. Der Arbeitstag in der Küche endet dann gegen, naja, die späteste ist eigentlich 15.45 Uhr und in der Reinigung wird eben 24 Stunden gearbeitet. Da das so ist, kann man da auch flexibel sein, weil alle Mitarbeiter sind froh, wenn sie irgendwann mal ihren Vorgesetzten sehen, auch der Spätdienst.
15.45 Uhr Ende in der Küche, dann ist doch noch gar nicht Abendessenzeit gewesen. Wie funktioniert das?
Das ist richtig. Das Abendessen wird im Prinzip zu 15.45 Uhr portioniert. Das heißt, das ist dann auch wirklich das Letzte. Man kann sich vorstellen, alles in der Küche ist eigentlich schon sauber, bis auf die Portionierung, sodass wir da eine möglichst kurze Standzeit auch haben. Wir portionieren ganz normal, wie beim Frühstück auch. Es wird in den Transportwagen verpackt, dann bei 3 Grad im Kühlhaus quasi nochmal wiederum gelagert, bis es dann ab 3:30 schon in die Verteilung auf die ersten Stationen geht. Aufgrund der Menge und der Fläche, die wir haben, ist das eigentlich schon gar nicht anders möglich.
Das heißt aber dann auch, dass die ganzen Küchenarbeiter am Morgen dann von einem großen Haufen dreckigem Geschirr begrüßt werden wahrscheinlich.
Die Stationswagen, die vom Abendessen über sind, die sind morgens als erstes die Wagen, die gespült werden. Also wenn wir die Küche verlassen mit allem Mann, ist die Küche quasi wieder klinisch rein. Ich will nicht sagen, wie unser Operationssaal, aber ähnlich. Alle Reinigungen sind abgeschlossen und dann fällt sozusagen der Hammer und wir gehen nach Hause. Können uns alle über den Nachmittag noch ein bisschen am Wetter erfreuen und dürfen dann wieder früh aufstehen.
Das ist ja auch ganz schön, wenn man dann recht früh Feierabend hat. Was machen Sie dann so nach dem getanen Arbeitstag?
Ich bin gerne zu Hause bei mir im Garten, spiele mit meinen Kindern. Einfach sich nachmittags auch an den Kindern erfreuen und zu sehen, dass sie groß werden, ist einfach schön. Ansonsten spazieren gehen, ganz wichtig, ist freizeitmäßig mir eigentlich der Alpinski, also der Skiurlaub. Es bringt Kraft, in der Natur zu sein und schafft einfach einen Ausgleich zu dem doch eher stressigen Tag.
Kochen Sie denn eigentlich auch noch gerne, wenn Sie dann den ganzen Tag in der Küche stehen, auch zu Hause nochmal?
Ja.
Macht es dann trotzdem noch Spaß?
Ja. Macht auf jeden Fall Spaß. Vor allen Dingen ist schön, wenn man Freunde und Bekannte einladen kann, für sie mitkochen kann. Das ist sehr schön.
Und bei Ihnen, Herr Rosendahl, was steht da so nach Feierabend an?
Ich könnte sagen, das Gleiche. Kinder sind halt ein paar Jahre älter, aber ansonsten ist da kein Unterschied. Ja, und auch ich koche gerne zu Hause.
Und machen auch zu Hause gerne sauber?
Ja, tatsächlich. Also, sagen wir mal, meine Frau hat mir das auch so beigebracht. Aber nach dem Essen wird erstmal gesaugt. Und naja, gut, wir laufen jetzt nicht mit dem Swiffer durchs Haus, dass da kein Staub liegt. Aber ja, nein, also es ist schon ordentlich.
Aber trotzdem keinen extremen Sauberkeitsfirmel oder irgendwie sowas?
Nein, habe ich nicht. Ja, ich habe auch Desinfektionsmittel im Haus, aber...
Ich meine, das haben wir aktuell ja alle.
Klingt auch ein bisschen böse, das habe ich, wenn fremde Leute da waren.
Da muss dann immer direkt die Hände desinfiziert werden und Oberflächen.
Also wenn meine Kinder am Tisch waren, brauche ich das nicht. Wenn da Menschen waren, die ich nicht kenne, ja, tatsächlich. Also es ist sowieso schon fast eine Phobie, die sich jetzt in den letzten 2 Jahren aufgebaut hat. Hat nichts damit zu tun, wo ich arbeite, sondern mit unserer allgemeinen Krise.
Durch die Pandemie. Dann kommen wir jetzt schon zur allerletzten Frage, die wir allen Gästen hier im Podcast stellen. Und zwar ist es die Frage, wenn Sie einen Wunsch für das Klinikum oder für die Patientinnen oder Patienten frei hätten, was wäre das?
Der Wunsch, den ich hätte, wäre, dass die verantwortlichen Stellen, die es regeln, dass Stellen Schlüssel und Gehälter festgelegt werden. Auch nach dem Klatschen auf dem Balkon nicht sagen, was wollt ihr denn noch, sondern dass da wirklich mal ein vernünftiger Stellenschlüssel gefunden wird und das Personal dann so bezahlt wird, dass es auch Interesse daran hat, zu kommen und zu bleiben, speziell in der Pflege auch.
Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Was ich, glaube ich, wichtig finde, ist wirklich auch das Krankenhaus, das Klinikum Osnabrück als kommunaler Arbeitgeber und kommunaler Trägerschaft bleibt und die Osnabrücker Politik oder allgemein die Politik auch sich wirklich dahinter stellt und Krankenhäuser fördert und vielleicht auch mal drüber nachdenkt, den Abrechnungsschlüssel, den es ja gibt nach DIG-System, ob der zeitgemäß und richtig ist. Vielleicht müsste man da mal ein bisschen umdenken, weil nur immer ans Geld zu denken sollte man, ich glaube, wir haben es alle gelernt jetzt in der Pandemie, wirklich mal überdenken und neu strukturieren.
Alles klar. Herr Obermeier, Herr Rosendahl, vielen lieben Dank, dass Sie mir Ihren Bereich so schön erklärt haben. Und danke, dass Sie hier gewesen sind.
Vielen Dank, dass wir eingeladen wurden.
Danke, dass wir da sein durften.
Lauschvisite ist eine Koproduktion vom Klinikum Osnabrück, der Werbeagentur Team for Media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue Episoden auf www.lauschvisite-os.de, allen Podcast-Kanälen und um 11.40 Uhr und 16.20 Uhr auf Radio Osnabrück. Wir lieben unsere Region. Radio Osnabrück.